hat es bereits angekündigt. Es geht um die Ankündigung eines der größten Ereignisse in dieser Welt, nämlich der Menschwerdung und der Geburt Jesu Christi. Und der Bibeltext steht in Lukas 1, und zwar sind es die Verse 26 bis 38. Es wird uns hier erzählt über die Menschwerdung und Geburt Jesu Christi, die bevorsteht und auf den Propheten und auch Könige schon lange Zeit gewartet haben. Gott wird Mensch und hat sich herabgeneigt, ja, auf die Ebene von uns schwachen Menschen. Der lang erwartete Messias, er steht nun bevor und wird hier von einem Engel angekündigt. Und so ist es auch ein Abschnitt, den wir stets mit Bewunderung und auch mit Lobpreis betrachten sollten. Doch wo viel Licht ist, ist leider auch oft viel Schatten. Gerade dieser Abschnitt wird von der Bibelkritik sehr angezweifelt. Warum? Ja, weil bei vielen das Thema Jungfrauengeburt längst ein Mythos ist. Und so will ich jetzt diesen Bibeltext lesen, und wer eine Bibel dabei hat, darf da natürlich gerne aufschlagen. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt schon im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ja, wir sehen hier die bescheidene Art und Weise, wie unser Herr auf diese Welt kam. Der Engel erscheint nicht im Glanz des jüdischen Tempels in Jerusalem zwischen dem Leuchter und dem Altar. Und vielleicht hätte auch Gott die Tochter eines Pharisäers oder vielleicht auch eines reichen Gutsherrn aus Jerusalem zur Mutter unseres Herrn bestimmen können, aber es schien ihm das Beste, es gerade so nicht zu tun. Es sollte eine Ankunft in Niedrigkeit sein, und dies sollte auch bereits mit seiner Geburt beginnen. Und so wurde jetzt dieser Engel Gabriel in eine ganz unbedeutende Stadt nach Galiläa geschickt, Nazareth. Über Nazareth hat einmal einer von den Jüngern, Nathanael, später gesagt, als er von diesem Jesus hörte, dass der eben aus Nazareth kommt. Und er fragt das so: Kann aus Nazareth denn etwas Gutes kommen? Das lesen wir in Johannes 1, Vers 46, so ungefähr. Was aus Nazareth? Nazareth hat ja überhaupt keine Bedeutung in der Prophetie. Nun, Maria befand sich in bescheidenen Lebensumständen, und an ihrem Platz, an ihrem Wohnort, da wo sie wohnte, da hat es so ziemlich an allem gefehlt, ja, was die Welt heute vielleicht Größe nennen würde. Der Apostel Paulus greift das später einmal auf, indem er sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9, auch ein ganz bekannter Vers, da heißt es, denn ihr erkennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und all das zeigt, dass das Geschehen einen rein göttlichen Charakter haben würde. Ja, Maria und Josef, sie gehörten zu den Ärmsten in ihrem Volk. Woher wissen wir das? Sicherlich einmal an den Umständen der Geburt auch, die in ja, ganz ärmlichen Verhältnissen geschehen ist. Und im 3. Buch Mose im Kapitel 12, da lesen wir eine Anweisung, wie eine Frau nach der Geburt eines Kindes sich dem Heiligtum Gottes wieder nahen durfte. Also das heißt, erst war es die Stiftshütte gewesen, später war es dann der Tempel gewesen. Und da heißt es, das geschieht durch ein Brandopfer und durch ein Sündopfer. Und wenn die Frau einen Jungen geboren hat, dann heißt es, dass sie 33 Tage quasi zu Hause bleiben musste. Und dann lesen wir im Vers 8, also 3. Mose 12, Vers 8, wo es jetzt um dieses Opfer geht. Da heißt es, kann sie aber den Preis eines Schafes nicht aufbringen. Also das heißt, das Schaf war so das übliche Tier, was dann geopfert worden ist, wenn sie ein Kind geboren hat. Kann sie aber den Preis nicht aufbringen, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben. Also diese Tauben waren quasi so das Opfer, das die Armen gebracht haben. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, in Lukas 2, Vers 24, da heißt es, dass sie genau das taten, der Josef und die Maria, dass sie eben dieses Opfer gebracht haben. Da heißt es dann ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Ja, wir sehen auch, dass der Evangelist Lukas in seinem Evangelium die Menschwerdung Jesu als tatsächliches Ereignis beschreibt. Keine Versinnbildlichung, wie das heute oft so ist. Er beschreibt die Jungfrauengeburt auch im tatsächlichen Sinn. Ja, dieser Lukas, er hatte die mündlichen und auch die schriftlichen Quellen, hat er sorgfältig zusammengetragen und hat sein Evangelium dann daraus verfasst. Das schreibt er eben auch in seinem Prolog, also in der Einleitung seines Evangeliums in Lukas 1. Und er hat den Stoff zur Menschwerdung Jesu auch nach den genauen Zeitpunkten, nach den präzisen Zeitpunkten der wichtigsten Ereignisse in der damaligen Zeit zusammengefasst. Und er gibt zum Beispiel auch erstmal die chronologischen Daten von der säkulären Geschichte weiter. Also er erzählt uns zum Beispiel, dass dieser Kaiser Augustus in dieser Zeit regiert hat und dass der Kyrenius in dieser Zeit Landpfleger in Syrien war. Das erfahren wir jetzt in den anderen Evangelien nicht, aber der Lukas hat eben Wert auf gerade solche Aussagen gelegt und gibt uns das weiter. Und jetzt begegnet dieser Engel Gabriel der Maria und überrascht sie mit seinem Gruß und sagt zu ihr, du Begnadigte. Das heißt also, Maria, sie wird wertgeschätzt in ihrer Anrede. Du bist hoch begünstigt, Gott in seiner Wahl für dich, nämlich genau die eine zu sein, die Mutter Gottes zu werden. Die Maria, sie war mit ihrem Gott vertraut und sie kannte sicherlich auch die Verheißungen Gottes aus dem Alten Testament. Einmal, dass im Samen Abrahams, dass da ein Segen auch für all die Nationen dieser Welt liegen würde. Das sehen wir, wenn wir ein paar Verse weiter lesen im Vers 55, wo uns der Lobpreis von der Maria weitergegeben wird. Und sicherlich hat sie auch die Verheißung ganz am Anfang der Bibel gekannt. Im 1. Mose Kapitel 3, nachdem gerade erst das Böse in diese Welt gekommen war, verursacht vom Teufel. Und da heißt es, dass der Same der Frau dass der einmal der Schlange den Kopf zertreten wird. Adam und Eva hatten durch den Sündenfall gerade alles verloren und insbesondere auch ihre Verbindung zu Gott. Und da heißt es eben, dass der Same der Frau oder der Nachkomme der Frau wird der Schlange, also dem Teufel, einmal den Kopf zertreten. Und jetzt ist Jesus natürlich genau dieser Same und er hat dann später durch seinen Tod am Kreuz eben auch der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten. Und diese Prophetie, liegt schon tausende von Jahren zurück. Und Maria wird nun genau diese Frau sein und deren Nachkommen jetzt hier gemeint ist. Dann lesen wir weiterhin im Propheten Jesaja, der sagt uns im Kapitel 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, auch eine ganz bekannte Stelle, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und in diesem Vers wird uns jetzt auf der einen Seite die menschliche, aber auch die göttliche Natur dieses Nachkommen eben Jesu in einer einzigen Person vorhergesagt. Es haben sicherlich viele in dieser Zeit die alttestamentlichen Propheten gekannt. Sie haben gewusst, dass der Messias einmal geboren werden würde und viele haben ihn sicherlich auch erwartet. Und es hat vor einiger Zeit Untersuchungen gegeben in ganz alten rabbinischen Schriften. Und da hat man gefunden, dass ungefähr 50 Jahre vor der Geburt Jesu, dass damals die Rabbiner gesagt haben, ja, der Messias, der müsste jetzt eigentlich bald kommen. Und sie haben das gegründet auf eine Prophetie aus dem Buch Daniel, im Kapitel 9, wo von diesen 70 Jahrwochen berichtet wird. Und da heißt es, dass nach 62 und 7 Jahrwochen, also nach 69 Jahrwochen, also 69 mal 7 Jahre, eine Jahrwoche sind also 7 Jahre, da heißt es, dass ein Gesalbter, und dieser Gesalbte ist der Herr Jesus, dass der einmal beseitigt werden würde. Und man hatte den Anfangszeitpunkt gehabt, wo diese 69 Jahrwochen begannen. Das wird uns im Buch Nehemia gesagt. Und von da aus konnte man das auch in etwa berechnen. Man konnte vom Tod des Messias natürlich Rückschlüsse in etwa auch auf seine Geburt ziehen. Noch eine weitere Stelle aus dem Propheten Jesaja in Kapitel 7, Vers 14, auch die ist ganz bekannt. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und so hatten sicherlich auch viele von den Frauen in Israel den Wunsch, insgeheim gehabt, diesen verheißenen Messias zur Welt zu bringen. Und genau in diesem Sinne war die Maria sicherlich auch die Begnadigte Gottes, weil genau sie eben dieses Vorrecht hatte, diese eine zu sein. Ja, die Lehre von der Jungfrauengeburt ist sicherlich auch eine der ganz zentralen Lehren der Bibel. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, ohne auf menschliche Weise gezeugt worden zu sein. Das heißt also ohne menschlichen Vater, nämlich vom Heiligen Geist gezeugt. Ohne von der Sünde befleckt zu sein, wie jeder andere Mensch auch. So ist eben der Jesus zur Welt gekommen. Und wenn diese Zeugung eben nicht auf göttliche Weise geschehen wäre, dann könnte er natürlich auch nicht der verheißene Retter sein. In dieser Jesaja-Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, heißt es, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben, die Jungfrau wird schwanger werden. Und es gibt einige Übersetzungen, die schreiben hier nicht mehr Jungfrau, sondern sie schreiben einfach die junge Frau. Als ob das ein Zeichen wäre, wenn eine junge Frau schwanger wird. Wenn eine junge Frau schwanger wird, dann denke ich, ist es was völlig Normales, es ist kein Zeichen. Im Matthäus-Evangelium, da zitiert eben der Matthäus genau diese Stelle aus Jesaja 7, in Matthäus 1, Vers 23, da schreibt er eben auch, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und wie wir ja wissen, ist das Neue Testament in griechischer Sprache abgefasst und dort wird das Wort Parthenos verwendet und es kann eben auch nur Jungfrau und sonst nichts anderes bedeuten. Ja, und so neigen manche christliche Gruppen heute dazu oder auch schon seit langer Zeit dazu, bestimmte biblische Aussagen ja überzu betonen. Da gehört sicherlich auch die Auswahl Gottes für die Maria dazu, dass sie eben genau die eine war, die den Messias zur Welt bringen durfte. Der Herr Jesus musste seine Zeitgenossen in der damaligen Zeit von manchen falschen Vorstellungen befreien. Und es hat einmal eine Frau zu ihm gesagt, da hatte er seinen öffentlichen Dienst schon begonnen, das lesen wir in Lukas 11, im Vers 27. Da heißt es, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Doch der Herr Jesus antwortete jetzt hier ganz anders, als diese Frau vielleicht erwartet hat. Er sagt, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Und im Markus 3, 35 sagt er, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt also, es gibt eine Beziehung, die auch für uns viel, viel enger ist als zu unseren nächsten Verwandten, nämlich die Beziehung zu unserem Herrn selbst. Und das Hören und das Tun von Gottes Wort ist die Basis dafür. Ja, einige Zeit später ist der Herr Jesus auch gerade mit seinen Landsleuten ziemlich aneinander geraten. Warum? Weil sie zu ihm gesagt haben, so ungefähr mit anderen Worten, ja, wer bist du überhaupt? Was willst du uns sagen? Wir sind Abrahams Söhne. Und sie haben damit gemeint, dass ihnen ihre Abstammung irgendetwas nützen würde. Wobei sie gleichzeitig den Messias, ihren verheißenen Messias, verworfen haben. Und wir sehen, dass ihr ganzes Denken überhaupt keine Grundlage hatte. Und so sagte Herr Jesus zu ihnen, ihr habt den Teufel zu eurem Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. In Johannes 8 steht diese Stelle. Und er sagt ihnen damit indirekt, eure Abstammung, die nützt euch gar nichts. Das Hören und das Tun von Gottes Wort, die sind entscheidend. Ja, der Engel hatte die Maria mit seinem Gruß überrascht und er fährt jetzt fort. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Die Maria, sie war, wir hatten es gehört, sie war niedrig, sie war arm, aber das spielt natürlich bei Gott überhaupt keine Rolle. Und natürlich gibt es auch Armut, die vielleicht auch selbst verschuldet ist, aber das war bei Maria bestimmt nicht der Fall gewesen. Und ja, so dürfen wir auch einfach wissen, dass Gott mit uns ist, auch dann, wenn wir arm sind, wenn wir vielleicht, auch wenn es uns überhaupt nicht gut geht, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir verzweifeln, weil Gott mit uns ist, wenn wir an ihn glauben. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern dann später bei seinem Abschied gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt, fürchtet euch nicht. Und so wird der Herr uns durch vieles eben auch hindurchführen, was uns überhaupt nicht gefällt, vielleicht auch durch Armut, durch Trübsal, vielleicht auch durch Leiden. Der Engel hat gesagt, sei gegrüßt, du Begnadigte. Und im Griechischen steht hier ein passives Partizip. Das heißt also, passiv, sie empfängt Gnade. Und das lateinische Gratia plena, was übersetzt heißt voll der Gnaden, das ist einfach auch missbraucht worden, um zu lehren, dass Maria selbst eine Quelle der Gnade sei. Später ist da sogar ein Dogma draus geworden, dass die Maria von der Sünde bewahrt geblieben ist. Und dieses Dogma hält sich jetzt seit mehr als 350 Jahren. Die Maria selbst, sie ist alles andere als überzeugt gewesen, dass genau sie die Richtige gewesen ist, zu der der Engel jetzt kommt. Und so ist es auch völlig unberechtigt, wenn ihr eine Ehre zukommt, die einzig unserem Herrn zukommen muss. Wenn sie als Mittlerin zwischen Gott und Mensch gesehen wird, dann schmälert es nur das Werk Jesu. Die Rolle des Mittlers kommt nur ihm zu. Da heißt es im 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Jesus Christus. Ja, die Botschaft des Engels, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, es zeigt die menschliche Herkunft Jesu. Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das heißt also, sein Name gibt Auskunft über seine Mission, nämlich zu retten. Gott ist Retter, so heißt eben genau dieses Wort Jesus oder Jeshua, wie es aus dem Hebräischen heißt. Ein Retter, natürlich ganz anders, als wie ihn die Juden erwarteten. Sie hatten die Hoffnung gehabt, ja, wenn dieser Messias kommt, dann wird er uns von den verhassten Römern befreien. Und selbst die Jünger Jesu hatten diese Erwartung gehabt. Und sie hatten ihren Herrn kurz vor seiner Himmelfahrt gefragt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Sie fragen ihn hier, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie hatten einfach diese Erwartung gehabt, er muss es jetzt tun, wenn er kommt. Und er wird es auch einmal tun, aber erst bei seinem zweiten Kommen. Ja, die Errettung, sie sollte auf eine ganz andere Art geschehen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das hat der Engel dem Josef gesagt, das lesen wir in Matthäus 1. Und er wird die Seinen wird er erretten, indem er sie einmal zu sich nehmen wird, durch einen neuen, verherrlichten Leib, dann eben auch in der Ewigkeit. Und jetzt verschont er die Seinen nicht vor Leid, vor Kreuz und auch vor Trübsal. Doch er macht sie oder auch uns passend für den Himmel. Dann fährt der Engel fort, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Im Vers 32. Dieser König David hat ungefähr 1000 Jahre vorher gelebt. Und der David hatte den Wunsch gehabt, Gott ein Haus, ein Heiligtum zu bauen. Und Gott sagt ihm dann durch einen Propheten, nicht du sollst es tun, sondern dein Sohn Salomo. Und er gibt ihm in diesem Augenblick eine Vision, einen Blick über seinen Tod hinaus. Und da heißt es in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 16, sondern dein Haus dein Königtum sollen ewig Bestand haben. Also das erfährt der König David da. Und es ging natürlich auch über den Salomo hinaus. Das heißt also, Gott wird dem David einen ewigen Thron, ein ewiges Haus, das heißt also eine Dynastie geben, ein ewiges Königreich und einen ewigen Nachkommen. Und durch diesen ewigen Nachkommen Jesus sind eben auch die anderen drei Verheißungen hier von ewiger Natur. Das heißt also, Gott hat dem David damals schon die Verheißung gegeben, dass aus seinen Nachkommen einmal der Messias kommen würde. Und der Engel sagt jetzt zu Maria, das steht jetzt genau bevor. Seine Größe, seine Gottessohnschaft und sein Anrecht auf den Thron Davids sind eben auch genau das Zeichen, dass dieser der Messias sein wird. Die beiden Evangelisten, Matthäus und auch Lukas, sie haben in ihren Evangelien die Abstammungslinie Jesu aufgezeichnet. Und mancher hat sich vielleicht schon gefragt, wenn man das liest, ja, was soll das da alles? Der hat den gezeugt und dann dieser wieder diesen gezeugt. Und ja, aber es war eben auch wichtig gewesen, dass man die Abstammung nachweisen konnte. Und wer das nicht konnte, der war zum Beispiel bei den Leviten vom Priesterdienst ausgeschlossen. Das wird uns im Buch Nehemia erzählt. Ja, dann fährt der Engel fort und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das Haus Jakob war zu dem damaligen Zeitpunkt eine römische Provinz gewesen. Es gab längst keinen König mehr. Und als der Jesus dann später seinen Dienst angetreten hat, da haben die Juden gesagt, als er vor Pilatus angeklagt worden ist, ja, dieser, der soll nicht König über uns sein. Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Also sie waren eh längst fremd regiert und sie haben ihren eigenen Messias, den Gott ihnen geschickt hatte, verworfen. 40 Jahre später sind die Juden in alle Welt zerstreut worden und seit ungefähr 1880 hat die Sammlung der Juden in ihrem eigenen Land wieder begonnen. Natürlich momentan eine Sammlung im Unglauben. Und so müssen die Juden eben auch ihn, den sie durchbohrt haben, wie es im Propheten Zacharia heißt, sie müssen ihn erst im Glauben annehmen. Jetzt ist das Ganze ein geistliches Reich. Wir lesen hier, sein Reich wird kein Ende haben. Gott hat dem Propheten Daniel einmal eine Schau gegeben, dass, ja, wenn das Reich des Gottes, des Menschensohnes einmal kommen wird, dann wird dieses Reich sämtliche Reiche dieser Welt ablösen. In Daniel 7, Vers 14 heißt es, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wenn wir jetzt die ganzen Ereignisse in dieser Welt um uns herum betrachten, dann kann uns manchmal Angst und Bange werden. Und da dürfen wir natürlich in die Propheten schauen, auch in die Evangelien schauen und dürfen darin einfach auch Trost finden, dass Gott alles einmal zu seinem Ziel führen wird. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht verziehen. So heißt es in Hebräer 10. Ja, und so lasst uns auch einfach geduldig wachen und warten und beten hin auf diesen gesegneten Tag, wenn der Jesus wiederkommen wird. Ja, wie reagiert jetzt diese Maria auf die Ankündigung des Engels? Sie sagt, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Vers 34. Sie wendet jetzt hier also ein, ja, ich brauche natürlich einen Mann dazu. Maria war mit Josef verlobt in der Erwartung einer bevorstehenden Ehe. Und sie fragt jetzt hier den Engel, wie kann das sein? Wie kann ich dieses Kind empfangen, von dem du gesprochen hast, wenn ich jetzt gar keinen Mann habe? Das heißt also, somit muss dieses Ereignis anders als auf gewöhnliche Weise geschehen. Und wenn dem so ist, dann lass mich das doch einfach wissen. Wahrscheinlich hat sie gewusst, dass der Messias einmal von einer Jungfrau geboren werden sollte. Und ja, wenn sie eben jetzt seine Mutter sein sollte, dann wollte sie einfach wissen, wie. Und es war jetzt keine Art von Misstrauen gewesen, von Zweifel oder auch von Unglaube, so wie der Engel es zu ihr gesagt hat. Sie wollte einfach weiter instruiert werden. Es war ganz anders als bei Zacharias, zu dem der Engel Gabriel noch kurze Zeit vorher kam, der ihm auch die Geburt eines Sohnes ankündigte, dem Johannes, dem späteren Johannes, dem Täufer. Und der das einfach nicht glauben konnte oder nicht glauben wollte und so für eine Zeit lang stumm wurde. Und der Engel antwortet jetzt der Maria mit ganz bemerkenswerten Worten. Er sagt, der Heilige Geist wird über sie kommen, die Kraft des Höchsten wird sie überschatten. Und er wendet jetzt auf das, was Maria gesagt hat, ein, ja, ein Ehemann ist überhaupt nicht notwendig. Wir sehen hier, wie ehrerbietig, wie diskret eben auch der Heilige Geist hier von diesem Engel betrachtet wird. Steht in völliger Harmonie mit der ganzen Bibel. Die Art und Weise, wie eben auch die Zeugung durch den Heiligen Geist geschehen ist, das ist uns einfach auch nach Gottes Weisheit verborgen geblieben. Wir lesen im Buch Prediger einen ganz schönen Vers, im Prediger 11, Vers 5, da heißt es: Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der das alles wirkt. Das gilt für die natürliche Geburt, genauso wie auch für die Wiedergeburt. Wir wissen überhaupt nicht, wie Gott wirkt, wie und wann er jemand zur Umkehr zu ihm führt. Und dann fährt der Engel fort: Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Das heißt also, dass die Empfängnis eben auch nicht auf natürliche Weise geschehen wird. Jesus hatte eine menschliche Mutter, die Maria, aber eben keinen menschlichen Vater. Und seine menschliche Natur, die der Herr Jesus zweifellos hatte, die muss eben auch so sein, dass sie mit seiner göttlichen Natur ja in Einheit stehen kann. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass der Nachkomme der Maria eben auch nicht der gleichen Verderbnis ausgeliefert sein wird, wie jeder von uns, die wir eben von Adam abstammen. Maria antwortet: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, im Vers 38. Maria hat natürlich ganz genau gewusst, eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe würde für sie eine große Gefahr sein. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass darauf die Todesstrafe stand durch Steinigung und dass eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe ihr natürlich auch große Schande bringen kann. Und auch wenn das vielleicht 1000 Jahre oder 1500 Jahre vorher aufgeschrieben worden war, es war nicht so, dass das längst abgeschafft war. Woher wissen wir das? Der Jesus ist später einmal mit einer Frau konfrontiert worden, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Und man hat ihn dann aufgefordert, nach dem Gesetz Moses zu verfahren. Also sie wollten den Herrn Jesus da in die Enge treiben, dass er hier quasi einer Steinigung zustimmt. Und so musste die Maria natürlich jetzt in dieser Situation auch Gott vertrauen. Sie musste einfach vertrauen, er hat mich in diese Situation hineingeführt und er wird mich auch hier hindurchtragen. Mir geschehe nach deinem Wort, und da können wir natürlich auch von ihr lernen. Die Maria war dem Josef versprochen worden und natürlich musste sie auch darauf vertrauen, dass ihre Beziehung zu Josef keinen Schaden nehmen würde. Mir geschehe nach deinem Wort. Und so hat die Antwort des Engels ihr auch über alle Schwierigkeiten hinweg genügt. Sie willigt ein, erkennt auch die Autorität des Engels Gabriel an. Die Kraft des Höchsten wird sie überschatten. Keine weiteren Fragen ihrerseits waren nötig gewesen. Sie bringt keinen weiteren Einwand, überlässt einfach alles Gott und unterwirft sich seinem Willen in glaubender Erwartung, was der Engel ihr jetzt gesagt hat. Ja, sie ist nicht nur zufrieden, so wie es sein soll, sondern sie sehnt es förmlich herbei. Da ist keine Geringschätzung oder auch keine Gleichgültigkeit dabei. Und so wie die Maria sich jetzt hier verhält, ich denke, so sollten auch wir unsere Erwartungen und unsere Wünsche Gott gegenüber ausrichten, einfach auch auf sein Wort und unsere Hoffnung darauf gründen. Nun, Maria ist jetzt hier durch das Wirken Gottes in diese Situation gestellt worden und natürlich wird es ihr auch ein Stich ins Herz gewesen sein, jetzt ihrem Verlobten, dem Josef, davon zu erzählen. Ja, wie wird der Josef jetzt darauf reagieren? Und der erste Gedanke Josefs war eben auch, ja, wie kann ich jetzt die Maria heimlich entlassen? Natürlich wollte er sie jetzt nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Das lesen wir in Matthäus 1. Aber doch hat der Josef eben auch das Böse in ihr gesehen. Sie, die mit ihm bereits verlobt war, ist schwanger. Aber der Josef hat jetzt hier nicht in Eile gehandelt, gar nicht, sondern in Besonnenheit und Geduld und so lange gewartet, bis die Dinge klar waren. Und Josef wurde für seine Geduld auch belohnt. Und so erschien Gott in seiner Fürsorge eben auch dem Josef durch einen Engel im Traum. Und da lesen wir in Matthäus 1, Vers 20, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Das heißt also, der Josef hat hier jetzt von Gott eine direkte Botschaft erhalten und wurde so von sämtlichen Zweifeln auf einmal befreit. Ja, und wir können einfach auch daraus lernen, wie wichtig es ist und wie gut es ist, auf unseren Herrn zu warten, auch in Situationen, wo vielleicht manches ausweglos erscheint. Ja, ich komme jetzt zum Ende. Der Engel Gabriel erzählt Maria daraufhin von Elisabeth. Elisabeth war mit Maria verwandt. Da heißt es im Vers 36 und 37, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und die Maria muss sofort auch den Wunsch verspürt haben, die Elisabeth aufzusuchen. Der Engel scheint ihr förmlich den Weg hin zu ihr zu weisen. Und Maria macht sich auf zu ihr, bleibt ungefähr 3 Monate dort. Und es ist schön auch zu sehen, die Elisabeth, sie hat bereits gewusst, dass Maria die Mutter des verheißenen Retters werden sollte, wohl auch durch eine göttliche Eingebung. Ja, wenn wir diese Zeilen lesen, wie die Maria und dann eben auch die Elisabeth, wie sie im Glauben gestärkt worden sind, dann liegt hier natürlich auch eine Lektion für uns drin, uns auch gegenseitig einfach im Glauben zu stärken. Und ja, wir lesen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Weder bei Elisabeth, die schon im sehr fortgeschrittenen Alter war und noch einen Sohn bekam, auch der im Alten Testament bereits verheißen worden ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und natürlich auch nicht bei Maria, dass eben der Heilige Geist über sie kommen wird und sie einen Sohn gebären wird. Der Engel Gabriel hatte jetzt seine Botschaft überbracht. Er hat kurze Zeit vorher den Zacharias im Tempel in Jerusalem gefunden. Im Zentrum der Anbetung, der Zacharias hatte gerade seinen Priesterdienst ausgeführt. Und der gleiche Engel bringt jetzt eben die Botschaft an Maria ganz weit weg vom religiösen Zentrum der Juden in Nazareth in Galiläa, auf den ja viele Juden auch ganz verächtlich geschaut haben. Alles, was außerhalb von Jerusalem oder von Judäa gelegen war, ja, das war für viele, ja, sie haben einfach darauf herabgeschaut. Und wir sehen hier, wen Gott in seiner Gnade seine Gunst erweisen will. Es ist völlig egal, wo er lebt. Es ist völlig egal, ob arm oder reich. Gott wird ihn auf seine Weise immer erreichen. Die Maria, sie hat ihre Freude darüber, wie Gott an ihr gewirkt hat, in einem Loblied zum Ausdruck gebracht. Das sind die Verse 46 bis 56, die ihr einfach auch gerne zu Hause lesen dürft. Wir kennen natürlich die weitere Geschichte, wie der verheißene Retter Jesus geboren worden ist, der eben auch Retter von jedem von uns sein kann und auch sein will. Maria, sie ist ein Teil von Gottes Wegen mit seinem Volk gewesen und sie war eben auch Teil der Geschichte der Menschwerdung Gottes. Wir sehen im weiteren Verlauf, wie Gott Mensch wurde. Sein Name Jesus, also Rettung, er wird groß sein, er wird Sohn Gottes sein. Amen.